Ein reizender Assistent hat auf den Knopf gedrückt und deshalb sage ich Hallo zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir befinden uns wieder in einem wunderschönen News Update. Wir gucken uns heute an, unter anderem, wer wollte schon mal einen Film über Hulk Hogan sehen? Ein Biopic gerade in Arbeit. Und wir schauen uns allerlei Sequel-Informationen an. Alles, was wir auch schon mal in der Sendung hatten. A Quiet Place, Edge of Tomorrow. Was passiert vielleicht auch mit Zombieland? Bevor wir dann zu den Trailern kommen, und da grasen wir alles ab. Wir reisen in die Zukunft, in die Vergangenheit. Wir schauen uns Dramen an, Action-Flicks, Komödien. Alles ist dabei. Ich würde es wie immer nicht verpassen. Bleibt auf jeden Fall dran.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Insert, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ich begrüße alle Zuschauer und oder Zuhörer und ich freue mich wie immer, dass auch weiterhin zu meiner Linken und eurer Rechten sich Ronny eingefunden hat.
Linken und Rechten sogar?
Zu meiner Linken, zu Hörer- und Zuschauerrechten.
Ah, das stimmt natürlich. Du bist mir wieder wie immer einen Schritt voraus, lieber Alex, der hier zu meiner Rechten sitzt. Um die Verwirrung zu komplettieren.
Ja, links, rechts, völlig egal. Wir sind beide wieder da. Ich freue mich. Genau, und ihr hattet gesagt, Zuhörer, Zuschauer, ihr könnt, wenn ihr zuschaut, auch gerne zuhören. Uns gibt's auch als regulären Podcast. Und umgekehrt findet ihr uns, wenn ihr mal die Gesichter zu den Stimmen, zu den sympathischen hören möchtet, auch noch die hässlichen Gesichter auf YouTube.
Alles auf eigene Gefahr.
Sowieso. Ist aber frei, also ne, braucht keinen YouTube-Account oder so, weil ab 18 das Material, alles in Ordnung, unsere Gesichter gibt's unzensiert, auch auf YouTube. Wir haben uns heute hier wieder zusammengefunden für eine Update-Folge, du hast es schon eingangs erwähnt und von daher starte doch mit deinem neuen Segment in der Reihenfolge, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast, aber vielleicht nicht immer hinkriegst.
Nachdem es in der letzten Folge so unglaublich gut funktioniert hat, versuche ich mal wieder vorne anzufangen und mache einen kleinen Abstecher zu den aktuellen Releases, damit ihr im Bilde seid und auch wir ein bisschen, um das nochmal zu rekapitulieren. Was läuft denn gerade im Kino an oder was erscheint auf den Streaming-Plattformen etc. pp?
Damit ihr im Bilde seid?
Ja.
Gewollt oder aus Versehen?
Total gewollt.
Ja. Was, alles bei meiner Vorlage, was soll er jetzt auch sagen?
Lügen.
Ja, entscheidet selber.
7. März, was kommt heute im Kino, beziehungsweise was ist heute angelaufen? Da steht zum Beispiel im Kino Captain Marvel.
Oh, das ist heute?
Ja, oh das Gott. Ist heute. Gut, ich gebe dir 2 Stunden Zeit, ich ziehe das hier in der Zwischenzeit durch.
Und 2 Stunden, ob du dahin kommst?
Ja, mal gucken. Auch hier schon Abstecher, dann von der Zukunft wieder in die Vergangenheit. Das ist das Brothers, ja, Zukunft.
Oh, okay, ja, irgendwas, ist ja er, genau. Irgendwas hat da gequillt aufgeschrieben in mir gerade.
Ja, Asche über mein Haupt. Okay, Captain Marvel haben wir abgehakt. The Sisters Brothers, ein Western mit Joaquin Phoenix und John C. Reilly. John
ja.
C. Reilly, genau. Ja, jetzt wollte ich ihm noch ein O widmen. Ab heute im Kino konnte ich mir schon mal ansehen. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Mal sehen, ob wir da irgendwann noch mal detaillierter drauf zurückkommen.
Well.
Dann im Kino, da bin ich eher noch ein bisschen mehr drauf gespannt, mit 90s.
Also Captain Marvel hat sie schon.
Ja. Das, ich erzähle einfach weiter. Das Regiedebüt von Jonah Hill. Auch ab heute im Kino. Dann Beale Street, beziehungsweise If Beale Street Could Talk, war auch bei den Oscars mit dem Rennen irgendwie 3 Nominierungen, einmal gewonnen, beste Nebendarstellerin ging an Regina King, auch ganz interessant, sollte man auf dem Schirm haben. Dann nächste Woche, 13. März, schon oft hier durch die Sendung schlawinert, Triple Frontier kommt auf Netflix raus.
Oh ja.
Riesencast, Riesenexplosion. Riesig gut, wir wissen es nicht, lassen uns überraschen.
Mach mir keine Sorgen.
Ein Tag später dann im Kino, also nächste Woche, Destroyer mit Nicole Kidman. Da hatten wir den Trailer mal in der Rezension Da bin ich auch mal dran interessiert, was Nicole Kidman da für eine Performance abliefert. Und da wieder einen Tag später, am 15. März, kommt dann Love, Death and Robots, eine Netflix-Serie.
Ja, Limited Series hatten wir in der letzten Update-Folge, den psychedelischen
Richtig. Und nur deswegen taucht sie wieder auf.
Schlaganfall-Trailer für euch.
Serien schieben wir eigentlich so ein bisschen immer zur Seite, mehr oder weniger. Aber das hat bei beiden uns so viel Kopfschmerzen bis heute verursacht, dass wir hier einfach nochmal drauf eingehen müssen, uns das zu geben.
Ich bin da super gespannt drauf.
Und das war's von meiner Seite auch. Ansonsten, fällt dir noch was ein?
Nö, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.
In zwei Wochen gibt es das nächste News-Update.
Wie das war's von deiner Seite? Was ist los mit dir?
Ja, zu den Releases. Falls ihr noch irgendwas habt, schreibt's gerne in die Kommentare, was euch auf den Herzen brennt. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir zu den Neuigkeiten über.
Ich bitte darum.
Du bittest sogar darum. Mm.
Bitte geh in die Neuigkeiten über.
Ja.
Lieber Ronny.
Mache ich sehr gerne. Leider mit einer traurigen Nachricht. Ähnlich wie im letzten News-Update. Luke Perry ist verstorben. Ja. Bekannt aus Beverly Hills 90210. Dadurch auch riesengroß geworden. Quasi ja in die Popkultur übergegangen mit der kompletten Serie und seine Figur.
100%, ob du es mochtest oder nicht. Aber ja, als 90s-Kid bist du um Beverly Hills nicht umhingekommen. Und ja, jeder kennt das Gesicht, ja, ob der jetzt weiß, wer es ist oder nicht.
Spätestens vielleicht jüngere Zuschauer können ihn vielleicht jetzt in Riverdale wiedererkannt haben. Da hat er jetzt zwei Staffeln, glaube ich, den Vater der Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren gespielt. Ja. Und ist da nochmal ein bisschen so der Öffentlichkeit wieder ins Bewusstsein gerückt. Und was noch sehr interessant ist, er hat auch, so wie ich das mitbekommen habe, so eine hauptrollenartige Performance in dem nächsten Quentin Tarantino-Film, und zwar Once Upon a Time in Hollywood, der jetzt dieses Jahr noch rauskommen soll.
Ja.
Wird quasi jetzt nochmal ein großer, allein schon weil es von Tarantino kommt, ein großer Blockbuster, würde ich sagen, wo er postum nochmal zu sehen sein wird.
Kam ich nicht umhin, auch wenn natürlich die Umstände ganz anders sind, leider an einem Schlaganfall, dann nachträglich verstorben. Kam ich nicht umhin, dass so eine große Rolle dann auf einmal um die Ecke kommt von einem super bekannten Regisseur, wo die Chancen gut sind, dass es dich eigentlich nochmal pusht und du vielleicht auch ein bisschen was zeigen kannst. Kam ich nicht umhin, so ein bisschen an Heath Ledger zu denken, der halt mit der Joker-Performance dann nachträglich auch mit dem Oscar noch ausgezeichnet wurde. Ich meine, es ist ein Tarantino-Film, ich bin sowieso gespannt. Das gibt dem Ganzen jetzt nochmal so ein extra Schicht, wo ich sage, würde ich gerne sehen. Bin ich super gespannt drauf, ja. Und sehr, sehr schade alles, ja.
Ich schlage davon aus, dass Tarantino ihm den Film auch wahrscheinlich widmen wird. Und ich bin gespannt, wie groß sein Auftritt da sein wird. Ja, ansonsten schade drum, relativ jung verstorben. Aber ja, so wie ich gehört habe, im engsten Familienkreis von uns gegangen. Lassen wir das kurz sacken und gehen zu den nächsten Nachrichten über. Es wird wieder fantastisch mit Star Wars. Hatten wir hier schon, wie soll es anders sein, auch
ja, mal ein, zweimal drüber gesprochen, ja.
Immer wieder hier durch die Sendung geflogen. Und wir hatten ja auch schon berichtet, es gibt mindestens zwei Serien-Spin-Offs, die jetzt vor allem über Disney Plus, den neuen Streamingdienst von Disney, erscheinen soll. Das ist zum einen Jon Favreau's The Mandalorian. Und wir hatten schon mal spekuliert und auch dementsprechend dann die Cast-Information vorliegen, dass es noch eine zweite Serie geben wird mit Diego Luna, den man aus Rogue One kennt.
Ist nicht so dein Wort, ne?
Ja, ist nicht so unbedingt mein Wort. und da quasi so eine Art Prequel-Serie draus gesponnen wird. Und jetzt hat man irgendwie Neuigkeiten, beziehungsweise sind eher Gerüchte, dass man irgendwie gefühlt vielleicht eventuell an bis zu 9 anderen Serien arbeitet bei Disney. Fragezeichen.
Die von den zwei Serien, die du eingangs erwähnt hast, wissen wir das ja, ist bestätigt. Finde ich auch super spannend. Ich bin skeptisch, ob das Sinn macht, das jetzt so alles komplett so auszugraben und alles in Serienform zu pressen. Sie waren jetzt mit Solo nicht so ganz kommerziell erfolgreich, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Die Gerüchte, um die sich's drehen, sind halt nach wie vor eine Obi-Wan-Serie. Die Leute wollten immer den Spielfilm dazu. Es gibt die Gerüchte, dass das irgendwie eingestampft wurde, während er sich schon in Pre-Production befand, aus was für Gründen auch immer.
Aber auch da gab es ja nie richtige Infos zu.
Nicht wirklich. Und dass es jetzt eventuell als Serie umgemünzt wird. Ich hoffe, dass dann das Drehbuch nicht wiederverwendet wird, weil es macht einfach keinen Sinn, einen Film in eine Serie zu wandeln. Das kann nur schiefgehen, meiner Meinung nach. Aber die Leute wollen mehr Obi-Wan sehen.
Will man das? Unbedingt.
Da gibt's so eine harte Fanbase. Das ist schon krass und die sind relativ lautstark, zumindest auf den ganzen Social-Media-Plattformen vertreten tatsächlich und votieren da stark für, den alten Ben Kenobi nochmal in Aktion zu sehen.
Ich würde ja auch immer Ewan McGregor so als
ach so, ja, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen.
Cast-Favorit seit Ewigkeiten
also
schon.
Also wenn ein Obi-Wan-Film, dann mit Ewan McGregor als Obi-Wan, weil du kannst über die neue, alte, neue,
über die Prequels,
Prequel-Trilogie, sagen, was du willst, aber Obi-Wan hat sich da in die Herzen der Fans erobert, reingeschlichen. Ich meine, er war ja auch...
Erobert und reingeschlichen.
Ja, er war eingeschlichen, hat er auch den Highground, von daher ist ja auch egal, komm. Ja.
War er fort.
Genau. Also, ich hoffe, wenn sie das mit Obi-Wan machen, ich würde es mir angucken und wenn mit Ewan McGregor, dann bitte mit einem Skript, das halt auch nicht irgendwie recycelt wurde, sondern Sinn macht. Und ansonsten neuen Serien, bin ich gespannt.
Ich finde es in der Hinsicht ganz interessant, dass man ja gesagt hat, wo die neuen, also jetzt wirklich die 7 bis 9
ja.
kam ja. von den Episodentiteln her, dass man ja gesagt hat, der ganze Kanon, der alte ist erstmal tot.
Das ist genau das Problem, das ich damit habe. Genau.
Und jetzt fängt man aber an, wieder so ultra viel rauszuballern. Man hat ja jetzt schon in Episode 8 und in anderen kleinen Serien, die nebenbei schon liefen, viel von dem alten Kanon recycelt teilweise.
Ja. Genau. Also das ist genau das Problem, das ich habe, ob du dann die Zuschauer abhängst. Also ich meine, so eine Prequel-Serie hier zum Beispiel über Diego Luna, ich meine, wir wissen, was mit den Figuren passiert in Rogue One. Mhm. Und es ist okay. Ne? Da machst du dir auch irgendwie nichts kaputt. Das ist so ein Stück isoliert. Kannst du da eine Geschichte erzählen? Oder unendlich viele Geschichten eigentlich erzählen. Es wird immer dann schwierig, wenn du sagst, alle diese, weiß ich nicht, gehen wir davon aus, es kommen neue Serien, die sind alle Kanon. Und dann kommen Filme. Und die referenzieren. Und du sitzt vielleicht im schlimmsten Fall halt. Ne? Das ist halt dann halt immer die Frage als Zuschauer da. Und denkst dir, hätte ich wohl die Serien gucken müssen. Das wäre so das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann eigentlich.
Das gab's ja auch in Solo schon. Ich meine, da gibt's ja einen Cameo-Gastauftritt, wie auch immer, von einer verschollen geglaubten Figur. Und man sitzt erst mal da und versucht erst mal, das zusammenzustückeln.
Die Timeline auf die Reihe zu kriegen mit, wann spielt das und wieso ist... Ja,
wie
also genau das meine ich. Genau sowas meine ich. Und das ist halt schwierig. Und wir wissen ja außerdem auch, dass trotzdem noch an der anderen Trilogie, an Spielfilmen gearbeitet wird. Ja, wie gesagt, die müssen halt gucken, ne, es sind ja auch parallel, ich meine, es sind Bücher erschienen, die offizieller Kanon jetzt offizieller Kanon sind, nachdem sie die ganzen anderen Kram in Legends gepackt haben, ne, dann sind die animierten Serien, die laufen.
Die sind Kanon,
ne, was auch übrigens der Grund ist, du musst diese animierten Serien gesehen haben, um den Solo-Cameo zu verstehen.
Oder viele Wikis lesen.
Oder das halt, also... Genau, da müssen sie, glaube ich, halt ein bisschen aufpassen. Ich meine, es ist cool, da Content rauszuhauen, solange wie es gerade angesagt ist. Das kann ich auch alles total nachvollziehen, aber da darfst dabei, glaube ich, die Leute nicht abhängen halt, weil, oder die
Fans.
Normalo darfst du nicht abhängen, letzten Endes. Die Fans, ja, okay, aber am Ende, ne, gehen halt auch die Casuals ins Kino gerne und zahlen eine Kinokarte. Die darfst halt nicht verlieren dabei. Du hast genug darüber philosophiert.
Wir bleiben dran. Wo ich nicht gedacht hätte, dass es vielleicht allzu viele Fans gibt, aber ich glaube, ich bin auch interessiert, ist eine Verfilmung des Lebens von Hulk Hogan. Kam jetzt die News, Todd Phillips nimmt sich dieser an, Todd Phillips, bekannt von der Hangover-Serie und macht ja jetzt, oder ist gerade in Post-Production jetzt, glaube ich, gerade eben, den neuen Joker-Film, der, ich weiß gar nicht, soll der dieses Jahr noch kommen?
Ich bin auch raus, aber ich glaube,
Joaquin Phoenix in der Hauptrolle auf jeden Fall, also ein ganz komisch, also was heißt ganz komisch, aber mal was anderes gefühlt, was er da macht, an seinen sonstigen Komödien, Slapstick-Sachen und Chris Hemsworth wird hier als Hauptrolle gehandelt.
Also
und soll Hulk Hogan in seiner Zenit-Phase verkörpern.
Macht vom Cast her Sinn, finde ich, kann ich mir gut vorstellen. Die Muskeln sind da, aber bei Todd Phillips Ich bin mir nicht sicher, also du hast ja selber gesagt, er kommt von Zombieland. Jetzt hat er mit
Zombieland?
Zombieland. Meine Güte, ich darf ja nicht auf deine Notizen gucken. Spoiler! Mein Gott,
was ist denn nur los, ey? Ganze Spannungsbogen weg.
Genau, er hat die Hangover-Filme gemacht. Ich fand schon interessant, dass er jetzt Joker machen durfte. Danke. Deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, ob das jetzt eine ernstzunehmende Biografie wird. Oder ob sie es ein bisschen so auf Klamauk aufziehen, wo wir ja auch letztendlich wissen, dass Chris Hemsworth das auch kann.
Und oft auch macht.
Oft auch macht. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass du es auch vielleicht unterhaltsam auch den Leuten verkauft kriegst.
Hm.
Ich bin gespannt. Keine Ahnung.
Wir wissen ja, Hulk Hogan, zweite Hälfte seines Lebens war nicht ganz so glamourös.
Wo die Biografie aufhört.
Aber das haben sie ja schon geschrieben, das wollen sie ja gar nicht behandeln. Also okay. Sie wollen wirklich so die Hochphase irgendwie 70er, na ja gut, eher 80er, 90er Jahre dann noch.
Das Wrestling, Mr. T und so.
Wrestling, Hulkmania, was es alles gab, ja. So ein bisschen befeuern. Ich finde es ganz interessant, Chris Hemsworth kann ich mir gut vorstellen. Müssen wir uns überraschen lassen.
Wie gesagt, also wenn die Zielgruppe halt die USA sind, da wo halt Wrestling super groß ist und sind wir mal ehrlich, aktuell boomt Wrestling mittlerweile weltweit. Wir sind ja auch permanent am expandieren. Ich bin ja überhaupt kein Experte. Ich bekomme das immer alles nur so am Rande mit. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dafür einen Markt gibt. Ne? Also wenn das nicht, würde jetzt keine Fantastrillion kosten, so ein Film, kannst du den sicherlich so irgendwie rausbringen, dass der zumindest kommerziell irgendwie, ne? Solide wird. Gucken wir das mal so.
Müssen wir abwarten.
Ja, im Zweifel kauft's Netflix.
Im Zweifel kauft's Netflix. Noch ein Spoiler. Ich komme erstmal zu den anderen Fortsetzungen, die ich hier vorhin schon angeteasert habe. Du hast es schon gesagt. Zombieland 2. Ja, dürfen wir
lieber über Zombieland reden. Dankeschön.
Namens Zombieland Double Tap. Soll dieses Jahr noch in die Kinos kommen, 10 Jahre nach dem ersten Teil. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Kleines Update für uns. Luke Wilson ist in den Cast mit aufgenommen, rundet jetzt den Cast um Rosario Dawson, Zoe Deutsch und Thomas Middleditch ab. Also kommen ein paar neue
Von dem regulären Cast, das jetzt einfach unter den Tisch fallen
Neben
lässt.
Neben dem regulären Cast, ne? Also über das wir schon öfter gesprochen haben,
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg. Für alle, die nicht zugehört haben, mach dich keine Sorgen. Die haben jetzt hier nicht irgendwie das bisherige Cast ersetzt. Das ist alles, was Ronny gerade vorgelesen hat, ist on top.
Ja, on top.
Icing on the cake.
Das war jetzt wieder so eine Transferleistung, die ich abgefordert habe von uns Zuschauern. Aber wenn ihr nicht nachkommt, Update Nummer 3, oder war es die 2, guckt ihr sich halt lieber alle ab Folge 1 an.
Ja, das klingt nach einem
Plan. Plan und dann seid ihr voll im Bilde.
Ja, ja.
Weiteres Update. A Quiet Place. Hatten wir eine Rezension letzten Jahres, eine Review drüber gemacht, haben dann oft darüber schon gesprochen.
Genau.
Gibt es einen zweiten Teil? Ja, dann gab es einen zweiten Teil. Wer soll den machen? John Krasinski ist vielleicht dabei. Ja, er ist dabei. Und jetzt hat sich herauskristallisiert, er wird sogar doch wieder die Regie übernehmen.
Obwohl er ja immer gesagt hat, gerne im Hintergrund, aber bin gerne dabei. Und dann hat wahrscheinlich irgendjemand das Scheckbuch gezückt.
Ach, kommst du wieder mit deinem düsteren...
Ja, ich bin da ein bisschen pragmatisch veranlagt.
Theorien.
Ja, komm ich.
Oh mein Gott.
Ja.
Gut, John Krasinski wird's machen. Er hat auf Instagram geteasert. Wir verlinken mal den Post in der Videobeschreibung. Und wir hatten bei dem letzten News-Update, wo es um A Quiet Place 2 ging, gemutmaßt oder durch Gerüchte erfahren, es soll vielleicht nicht um die Charaktere gehen, die man im ersten Teil gesehen hat, sondern man will die Welt weiter ausbauen und schauen, wie erging es den anderen Protagonisten in dieser Welt.
Da hatten wir ja auch schon drüber gemunkelt, dass es ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen vielleicht auch Sinn macht. Vielleicht auch als dann zweiter Teil, der so ein bisschen vielleicht auch das Genre sogar wechselt.
Möglich, aber jetzt
auch funktionieren kann.
Aber jetzt munkelt man Emily Blunt, die eine der Hauptrollen gespielt hat, und die Kids, Millicent Simmons zum Beispiel, sollen eventuell ihre Rollen wieder spielen.
Was nichts daran ändert, dass es vielleicht trotzdem das Genre wechseln könnte.
Vielleicht Cameo?
Ich würde es halt machen, einfach um
Mini-Auftritt,
damit keine Vergleichbarkeit zum ersten da ist. Ich finde, das ist immer so eine Schwierigkeit von dem zweiten Teil. Wenn du einfach das Genre wechselst, kannst du es halt ganz schwer vergleichen irgendwie. Mhm.
Mal gucken, wie sie es machen.
Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Wie gesagt, es kam ja relativ deutlich raus, dass wir den ersten Teil richtig gut fanden.
Mhm, man hat es leicht rausgehört, glaube ich. Mhm. Ansonsten gab es keine Pläne, glaube ich. Drehbeginn, wie gesagt, jetzt wird erstmal langsam die Vorproduktion anrollen und dann
ja, aber ich gehe davon aus,
müssen wir mal abwarten.
Genau, nächstes Jahr das Ding um die Ohren kriegen.
Mhm. Oh, yes. Ein Augenzwinkern yes. Für alle, die es nicht gesehen haben.
Ja, nein, ich habe das versucht, dezent hier zu verbergen.
Alle Emily Blunt-Fans, bleibt dran. Es ist offiziell, ein zweiter Teil von Edge of Tomorrow soll folgen, wo sie an der Seite von Tom Cruise gegen außerirdische Invasoren gekämpft hat, die irgendwie halbwegs auch noch durch die Zeit reisen konnten, beziehungsweise diese manipulieren konnten. Auch dieser Film ist nicht an uns vorbeigegangen, möchte ich sagen. Wir hatten noch nicht in der Review darüber gesprochen, aber ich habe immer so leichte Fan-Attitüden, vor allem auch aus deiner Richtung gehört.
Aus meiner Richtung?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es jemals erzählt hatte, aber da war ich zur London-Premiere anwesend.
Jetzt kommen die
am roten Teppich.
Jetzt kommen die ganz großen Geschichten.
Habe ich gefanboyt.
Ah, gefanboyt.
Ja.
Ach, du warst hinter den Gittern, nicht mit.
Nein, natürlich.
Eingehängelt in
Tom Cruise. Ich bin der weggezerrt wurde.
Hallöchen. Ah, so, okay. du bist aber nicht geflitzt.
Der Tom wollte mir kein Autogramm geben. Ah. Das ist, was ich da mitgenommen habe. Und dass es tatsächlich London-typisches Wetter gab. Es war halt so ein bisschen abgefahren, weil sie gesagt haben, der Film spielt an so ein paar
Hotspots
und an denen versuchen wir innerhalb von 24 Stunden Premieren abzufackeln. Mhm. Sie haben halt früh in London angefangen, sind dann nach Paris übergegangen, um dann über den Teich zu fliegen und hatten dann innerhalb von 24 Stunden 3 Premieren, war bestimmt
Dios mio.
Ja, entsprechend gut waren auch alle drauf, die halt früh dann aufgestanden sind, um das erste Mal wahrscheinlich nach dem ersten Kaffee einmal über den roten Teppich zu wackeln in London. So kam das zumindest ein bisschen.
Also das war die erste Station in London?
Das war die erste Station,
ja. Dann ist ja noch alles gut,
oder? Es war
oder?
Auch super früh. Also wir waren sehr, sehr zeitig da. Es ist auch jemand rumgelaufen und hat uns schön Tee und Kaffee angeboten.
Das ist doch nett.
Egal.
Nachdem du weggezogen wurdest.
Ich freue mich.
Genau, das Sequel.
Fand ich gut.
Das Sequel, wie auch immer.
Das offiziell Sequel.
Die Fortsetzung, das Sequel offiziellen Arbeit.
Gleicher Regisseur, wie ich rausgelesen hatte.
Hat er ja schon immer gesagt, ne, dass er das auf jeden Fall machen will.
Der ist ja schon ewig im Gespräch, dass er kommen soll, ne? Genau. Und ich fand, der hat es super gemacht. Also, ich fand den ersten wirklich überraschend auch und gut auch.
Ja.
Basiert übrigens auf einem Manga. Weil die es nicht wissen. Von daher, ich bin mir nicht sicher, ob es einen zweiten Manga gibt. Ich meine nämlich nicht. Von daher ist es insofern interessant, wie sie mit der Story weitermachen.
Ähnlich bei A Quiet Place. Abwarten und deinen Tee am roten Teppich trinken. Wir kommen wieder zu Sci-Fi und zwar The Wandering Earth. Die wandernde Erde. Habe ich bis jetzt nichts von gehört, hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht.
Jo, warum denn? Warum hat sich überrascht, Ronny?
Weil es jetzt einfach so aufgepoppt ist.
Punkt. Genau. Naja, was heißt es aufgepoppt, ne? Wir sind jetzt im März 2019.
Und der Film lief im Februar in China an und hatte auch
nur in
schon,
China.
Nee, er hatte wohl auch schon Veröffentlichungstermin in den USA.
Ach, Das war mir neu. Ich dachte, das reine Einspielergebnis ist nur China.
Nee, also ja, es ist vernachlässigbar, was in den USA momentan bei rumkam. Aber ja, es ist ein chinesischer Film, ein chinesischer Science-Fiction-Film. Also heute muss ich mir noch mal ein bisschen hier die Zunge ölen. Und was daran interessant, es ist eine der größten und teuersten Produktionen Chinas. Es ist ein Sci-Fi-Film. War, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, fast 2 Jahre in der Postproduktion. Irgendwie alle
was,
großen.
Was man übrigens sieht. Also rein von der Effektseite schon sehr, sehr aufwendig. Also es ist halt ein Katastrophenfilm mit einem harten Sci-Fi-Einschlag. Also das heißt, es ist permanentes Effektfeuerwerk.
Alle großen, namhaften
ganz wichtig,
Visual
ja.
Effects Studios der Welt, eigentlich kann man sagen, waren beteiligt. Unter anderem Weta, die man von den ganzen Peter Jackson-Sachen kennt, unter anderem. Wir haben da zum Beispiel die Raumanzüge entworfen oder auch die Visual Effects mitgemacht. Und um das noch kurz abzuschließen, in den ersten 9 Tagen hat er in China irgendwie über 350 Millionen Euro umgerechnet eingespielt.
Genau, es stand jetzt auch der am Boxoffice weltweit erfolgreichste Film des Jahres, das noch kurz ist, aber trotzdem.
Erstmal eine Hausnummer setzen.
Genau, dafür, dass er, wie gesagt, dieses Hauptteil des Einspielergebnisses aus China kommt. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass hier der Hauptdarsteller von Wolf Warrior 2 mitspielt, dessen Namen ich mich jetzt nicht versuchen werde, aber der hat bei Wolf Warrior 2 Regie geführt und Hauptrolle gespielt und das ist ja der erfolgreichste chinesische Film ever. Hat letztes Jahr, glaube ich, über 800 Millionen Dollar eingespielt, nur in China.
Das ist nicht so wenig, glaube ich.
Wo ich dachte, okay, guckt euch vielleicht irgendwie mal Wolf Warrior 2 Trailer an und dann könnt ihr wahrscheinlich genauso wenig nachvollziehen, warum das so ist. Aber genau, ich bin gespannt. Ich stehe auf Katastrophenfilme. So, ne, das ist so für mich meistens so ein bisschen Kopf aus, Effekt-Spektakel. Ich finde sowas eigentlich ganz schön immer. Ich bin da auch so ein zufriedener Roland Emmerich-Filmgucker, gerne mal. Ich weiß, was ich kriege, worauf ich mich einlasse und dann ist es cool. Hatte hier auch so ein bisschen den Vibe.
Das stimmt allerdings, ja.
Problem ist, die ganzen Katastrophenfilme haben immer so einen gewissen Pathos, so einen gewissen Patriotismus. Er muss, gerade zum Beispiel Armageddon ist auch so ein Guilty Pleasure-Ding, das ich halt mir regelmäßig geben kann.
Ja.
Finde ich super. Hat auch immer diesen amerikanischen Pathos.
Ja.
So, jetzt haben wir hier einen chinesischen Katastrophenfilm und da bin ich gespannt, wie sie das verwurstet kriegen, da in den Film rein, diesen chinesischen Pathos und was das bedeutet und ob das cool ist. Könnt ihr mir noch folgen, was ich sagen will?
Ja, ich kann es nachvollziehen.
Genau, und da, also wie gesagt, ich bin gespannt, ich möchte unbedingt sehen. Und was du noch nicht gesagt hast, ist, glaube ich, wie können wir ihn denn sehen, wenn es ein chinesischer Film ist? Ronny, wie nur? Wer kann uns da helfen?
Aufgrund des geringfügig eingespielten Geldes hat das bei ein, zwei Streaming-Anbietern, glaube ich, für gespitzte Ohren gesorgt. Und Netflix hat gesagt, kaufen wir mal vom Markt das Ding.
Okay.
Heißt, ihr müsst nicht nach China reisen, ihr müsst euch das nicht über VOD in den USA streamen. Nein, Netflix wird es wahrscheinlich im Laufe des Jahres dann
gibt für noch
alle weltweit bringen.
Genau, gibt noch keinen Termin, ne?
Nee, es gibt noch keinen Termin.
Ja.
Und ich mache an der Stelle einfach mal einen harten Cut. Wir kommen zu den Trailern.
Uff.
Und sage, The Wandering Earth. Da bergen wir nämlich direkt den Trailer mit rein. Und wir haben gerade noch nicht drüber gesprochen. Wie gesagt, alle Videos in der Videobeschreibung. Könnt ihr direkt draufklicken und euch den Trailer anschauen. Um was geht's eigentlich, Wandering Earth? Es soll irgendwie eine Storyline in dem Film abgedeckt werden von irgendwie 2.500 Jahren.
Ich wollte dich gerade fragen, hast du es auf die Reihe gekriegt, nachdem du den Trailer gesehen hast?
Den Trailer?
Die Story, meine ich? Hast du die Story auf die Reihe gekriegt, nachdem du den Trailer gesehen hast? Weil ich saß da und dachte mir, verstehe nicht. Sieht gut aus, aber was passiert denn hier zum Geil?
Die Story finde ich eigentlich nicht so schwierig.
Na, wenn du das mit dem Zeitsprung jetzt erwähnst, macht das für mich alles wesentlich mehr Sinn.
Das mit dem Zeitsprung, das finde ich eher schwieriger. Weil das habe ich in dem Trailer jetzt nicht rausgespürt. Was ganz interessant ist, klickt mal auf den Trailer, da kommt ihr auf ein YouTube-Konto von oder Account von einem asiatischen Kollegen. Ich weiß nicht genau, wer es ist, aber er hat drei verschiedene Trailer da, die offiziellen Trailer vom Studio. Einer ist der, den wir verlinkt haben. Das ist so der am westlichsten, würde ich sagen, actiongeladene Trailer. Dann gibt's aber auch einen, der eher charakterdriven ist und einer, der die Hintergrundgeschichte beleuchtet. Und das ist sehr interessant.
Die habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich kenne nur den.
Beides geht ein bisschen in dem Trailer, auf den wir verlinkt haben. Aber in dem einen wird näher beleuchtet, dass es noch so eine Charaktergeschichte gibt, wo nämlich ein Sohn auf der Erde zurückbleibt und jemand, der da die Maschinen der Erde irgendwie steuert oder die Mission leitet, seinen Sohn irgendwie noch retten will. Und gleichzeitig wird die Hintergrundstory beleuchtet, nämlich die Sonne unseres Sonnensystems erlischt und droht halt zu explodieren. Supernova goes pop, whatever. Und dann hat man, statt zu entfliehen, könnte ja zu einfach sein, die Erde mit
einem Antriebssystem ausgestattet.
Tausenden von Antriebsdüsen, Raketen, was auch immer ausgestattet und möchte mit der Erde jetzt eine 4,5 Lichtjahre weit entfernte Reise antreten.
Weil Jupiter nicht macht, was er soll.
Weil irgendwo anders ein Sonnensystem ist, wo man sich da anscheinend gut parken kann und weiterleben kann, weiter existieren kann. Und darum geht's in dem Film noch viel mehr. Die Erde fliegt dann irgendwie durchs Universum und diese Maschinerie fällt wo aus und die Erde droht zu kollabieren. Und das mit actiongeladenen
Physik, yay.
Mit actiongeladenen
basiert übrigens auf einem Buch, meine ich.
Hochemotionalen Bildern. Ja, von einer Kurzgeschichte, glaube ich. Auf jeden Fall, der Trailer sieht bombastisch aus. Ja, in ein, zwei Sachen habe ich gesagt, CGI, mal gucken, wie es auf der großen Leinwand wirkt.
Genau.
Es gibt auch ein, zwei Specials auf YouTube, wo das Making-of so ein bisschen beleuchtet wird. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ich werde mir das Ding auf jeden Fall geben.
Yes. Dito.
Genug über Wandering Earth. Wir kommen aber nicht von Netflix weg.
Wann haben wir das jemals geschafft?
Es ist Segen und Fluch zugleich. Und zwar, was ist da los? Haben wir irgendwie verpasst? Die Breaker Aperos. Zu Deutsch Trennung auf Bestellung.
Okay.
Neuseeländischer Film, produziert von Taika Waititis Produktionsstudio. Wer es immer noch nicht mitbekommen hat, der Hunt for the Wilder People oder Thor Ragnarok gedreht hat.
Genau, Hunt for the Wilder People hatten wir in der Review.
Nummer 4. Und hat das hier ausführend produziert und ist seit 15. Februar sogar schon auf Netflix. Ist bei uns der Trailer ein bisschen abhanden gekommen, weil er, glaube ich, auch relativ zeitnah am Release war. Mhm. Ich glaube, wir mussten den vielleicht sogar aussortieren, weil wir so ausgebucht waren in dem einen Update. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich bin auch nicht sicher. Wie findest du den Trailer?
Ich finde den Trailer sehr lustig.
Echt?
Ja, ich finde ihn schon lustig, weil er schon ein paar Sachen sehr cool transportiert vom Humor, glaube ich. Also ich glaube, der Trailer gibt nicht so richtig das mit, was den Film vielleicht ausmacht.
Das hoffe ich, weil ich war nicht überzeugt nach dem Trailer.
Also ich habe den Film auch noch nicht gesehen.
Also da sind einige lustige Momente dabei tatsächlich, aber nur vom Trailer her würde ich jetzt mir den Film nicht geben, aber wir hatten uns ja so ein bisschen als Taika Waititi Fans geoutet. Und
dass es jetzt die gleiche Hausnummer ist, ist natürlich ein bisschen utopisch.
Davon auszugehen, er hat ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ja nur produziert, aber wird sicherlich irgendwie so ein Stück weit trotzdem seine Handschrift tragen und ja, da gehe ich so weit in Vorleistung, dass ich sage, wir gucken uns das irgendwie trotzdem vermutlich mal an, oder? Ja.
Geht um zwei Frauen, die ein bisschen von der Liebe an sich disillusioniert sind und jetzt anderen helfen, auf merkwürdige Art und lustige Art ihre Beziehung einfach in zwei zu teilen.
Genau, das heißt, wenn ich keinen Bock habe, irgendwie Schluss zu machen, wende ich mich an die und die kümmern sich dann darum.
Auf eine sehr merkwürdige Art und Weise.
Auf ihre eigenen Wege und ja, das funktioniert natürlich alles nur so mittelprächtig. Mehr würde ich gar nicht vorwegnehmen wollen eigentlich.
Seit dem 15. Februar schaut man euer Netflix-Konto oder fragt einen guten Freund. Wir kommen zum Highwayman oder die Highwayman. Der Highwayman. Habe ich mich ein bisschen gefreut, ist ein Film, auch auf Netflix, wo mal wieder Kevin Costner zu sehen ist.
Mann, oh Mann, diese erste Einstellung, wo sie zusammen am Tisch sitzen.
Ja. Mit Woody Harrelson.
Ja, also Kevin Costner und Woody Harrelson in so einem
30er Jahre
Outfit, da klickt irgendwas bei mir. Da hatte ich direkt Bock drauf, hatte keine Ahnung, worum es geht, aber es ist einfach cool, Kevin Costner wieder zu sehen und Woody Harrelson geht sowieso auch immer. Und jetzt die beiden zusammen. Setting ist mega. Plot, bin ich sehr, sehr gespannt, mal die andere Seite zu beleuchten.
Also 30er Jahre spielen zwei Agents.
Zwei Highwaymen,
die auf altbackene Weise noch versuchen, die geflüchteten Bonnie und Clyde wieder einzufangen, die sich da durch die USA ballern.
Genau, wer kennt sie nicht? Bonnie und Clyde, ja immer so ein bisschen romantisiert verklärt, aber die haben sich da halt durch die USA geballert und es geht halt einfach darum, wie es den Leuten geht, die da halt dran sind, die sich da irgendwie, weiß ich nicht, auch Vorwürfe machen, wenn es irgendwie, wenn es weiterhin Tote gibt, weil sie es nicht schaffen, die beiden zu schnappen. Geht also zumindest im Trailer her ganz klar nicht um Bonnie und Clyde, sondern klar um die Ermittler, ne, im Fokus, die versuchen da dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und
nicht nur das, wird ja auch gleichzeitig ein bisschen beleuchtet, dass sie so auch gefühlt die letzten ihrer Art sind, die so auf klassische,
das ist genau, die noch ein bisschen alte Schule sind.
Ne? Alte Schule, genau, ne? War auch einfach mal einen aufs Maul geben, um an Infos zu kommen und noch klassische Detektivarbeit leisten.
Das ist halt so ein Generationswechsel, ne? Die alten Hunde sind hinter den jungen Leuten her, die da so ein bisschen auch irgendwie, keine Ahnung, die USA nicht unbedingt in Angst und Schrecken versetzt haben, sondern teilweise, wie gesagt, die waren ja Rockstars gefühlt so ein bisschen. Ja. Ne? Die waren, ja, also ich mag das Setting, das Cast ist großartig. Ich habe nichts davon vorher mitbekommen, tatsächlich. Also
hat mich immer wieder fasziniert.
Ja, hat mich komplett überrascht. Ist auf Netflix und das auch noch bald, weil Netflix, nämlich wann?
Am 29. März.
Herrlich.
Auch nicht mehr viel Zeit.
Ich freue mich.
Witzig fand ich noch, ich musste ein bisschen war ein bisschen dran erinnert an Natural Born Killers, wo Woody Harrelson ja quasi mit Juliette Lewis quasi auch so eine Art Bonnie und Clyde spielt.
Jetzt ist er an einem anderen Ende.
Jetzt ist er auf der anderen Seite und jagt so ein Pärchen, genau.
Ja.
Netflix.
Ja.
Anyone? Ich mache einfach mal weiter.
Mein lieber Schwan.
Wir haben ganz schön Filme mit dem englischen Artikel The heute im Programm. Ja. The Irishman.
The Irishman, ey.
Haben wir, glaube ich, noch nie drüber geredet.
Nee, haben wir nicht. Es gab ja bisher jetzt auch nichts.
Ja, gab ja bisher nichts. Bin ich mega drauf gespannt. Der aktuell in Produktion befindliche Film von Martin Scorsese.
Holla die Waldfee, kann ich da nur sagen, ganz ehrlich.
Und was ist daran interessant? Weil er irgendwie den ganz großen Cast wieder zusammenschludert. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci,
Harvey Keitel,
alle in so einem Mafia-ähnlichen...
Die Jungs von Goodfellas letzten Endes.
...Film wieder zusammenrottet. Ja. Und die große Ankündigung war ja, der Film spielt, glaube ich, über den Zeitraum von mehr als 30 Jahren. Und die Hälfte des Filmes sollen die Darsteller digital verjüngt werden.
Da hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal im Rahmen von, weiß ich nicht, irgendeinem Marvel-Film oder so drüber unterhalten, dass wir da ja wirklich weit gekommen sind, dass wir es richtig gut hinkriegen.
Ich glaube, dem Captain Marvel-Trailer in der allerersten Folge oder so.
Captain Marvel haben wir es ja jetzt auch wieder vermutlich. Wir haben es dann natürlich noch nicht gesehen, ist heute erst angelaufen. Holen wir aber noch nach für euch.
Machen wir
das. Und für mich. da ist glaube ich, vermutlich auch relativ viel Screentime von digital nachbearbeiteten Schauspielern. Ich glaube, das kann geil werden. Der Fakt, dass der neue Scorsese-Film, ich muss das nochmal, also wir hatten es jetzt bei Triple Frontier oft genug erwähnt, dass es hat halt für mich, weil so vor ein paar Jahren hast du noch gesagt, ist ganz gut für einen Netflix-Film oder so, ne?
Ja.
Jetzt sind wir an dem Punkt, der Teaser ist letzten Endes so ein bisschen zum Anheizen, aber da passiert nichts, ne? Da fliegt so eine schlechte CGI-Kanone, Pistolenkugel durchs Bild.
Da wollte ich gerade noch zu sprechen kommen.
Eingeblendet.
Ja, aber es,
du hast ein bisschen Dialog. Aber der Punkt ist, das ist halt, dieser Teaser würde schon reichen, dass ich sage, wann läuft der Mist? Ich gehe da ins Kino, weil das ist ja ein neuer Scorsese-Film mit dem super dicken Cast. Und jetzt ist das halt Day and Date auch, also ja, es gibt einen Limited Release wieder im Kino, aber ist halt auch gleichzeitig auf Netflix. Da sind wir jetzt gerade. Mhm. Bei Triple Frontier haben wir noch gesagt, es könnte eine richtig fette Produktion werden, aber immer noch mit diesem Hintergedanken, dass es Netflix ist. Aber das ist der neue Scorsese-Film, das ist ein No-Brainer, dass du dafür ins Kino gehst. Aber das musst du nicht mehr. Und das ist, also an dem Punkt sind wir jetzt. Dass es nicht mehr ist, ein neuer, cooler Film, von Netflix. Nein, das ist der neue Scorsese-Film. Fertig.
Ihr habt schon gemerkt, das war nur eine Sprungschanze, um generell den Inhalt und das Drumherum zu erzählen. Denn wie gesagt, der Teaser gibt nicht viel her. Es gibt einen Dialog zu hören. Es wird, finde ich, typografisch wie animationstechnisch nichts Besonderes abgefeuert. Sieht aus wie so eine Studentenarbeit aus dem zweiten Semester. Fand ich jetzt nicht so sonderlich spektakulär. Aber ja, holt ein bisschen so die Leute ab. Das Ding gibt's noch. Es soll im Herbst kommen. Es gibt kein offizielles Release. Man sagt aber schon, Netflix will das Ding auf jeden Fall in die Kinos bringen, einfach um auch am Oscar-Rennen teilzunehmen. Wir haben es auch gesehen, Roma war ja ähnlich jetzt, was über Netflix kam. Und auch da bin ich doch sehr gespannt. Und was mir zu dem Thema noch einfällt, ist gerade diese komische Steven Spielberg-Meinung, die da immer wieder durchs Web vor allem auch geistert, dass er sich mega aufregt, dass für ihn Netflix immer noch keine richtigen Filme seien, weil sie eben zum Großteil keinen Kino-Release haben. Und er da, glaube ich, sogar versucht, ein paar Hebel in Gang zu setzen, um sie da immer aus dem Oscar-Rennen oder zukünftig aus dem Oscar-Rennen auch raushalten zu können.
Da gibt es diverse,
immer so mega, mega blöd finde.
Da gibt es diverse Regisseure mit der alten Denke. Tarantino ist da ja auch ein Verfechter. Auch ein Nolan hat sich da immer kritisch geäußert. Oder ein Cameron. Halt die Leute, die mit Kino richtig viel Geld verdient haben.
Ja, ich meine, die haben nach dem ersten, zweiten Film, seitdem können die machen, was sie wollen.
Zum Großteil die älteren Herren, die halt vielleicht irgendwie auch ein bisschen Angst haben vor der neuen Welt. Aber ich glaube, das Irishman, ich habe es jetzt, glaube ich, schon versucht, so ein bisschen zu argumentieren, halt der letzte finale Gamechanger ist, der so jetzt die Industrie einfach irgendwie auf eine nächste Stufe katapultiert. Von meiner Seite erstmal wertungsfrei. Also die Industrie hat sich jetzt geändert und ich glaube, damit mit der Irishman, glaube ich, kommen wir da final an. Dass das einfach jetzt dazugehört, ebenbürtig dazugehört und wir nur mehr davon bekommen werden einfach.
Es ist auf jeden Fall was Neues, so viele Charaktere auf so langer Spielzeit digital zu verjüngen. Es kostet auch eine gute Stange Taschengeld.
Ja.
Und wir müssen uns noch bis Herbst gedulden, um das Ergebnis zu sehen. Was ein bisschen früher kommt, auch schon diesen Monat, sogar eine Woche früher als The Highwayman, ist The Dirt.
Und auf Netflix.
Auf Netflix, richtig. Wir sind nach wie vor bei Netflix. Ich versuch's kurz zu machen. Um was geht's? The Dirt porträtiert die Band Motley Crue. Auch in ihrer Hochphase, wie sie sich gründet, die ersten Erfolge feiert und dann auf dem Hoch ihres Erfolgs Schlagzeilen machen, rum abpöbeln und
nicht
trotzdem
Schlagzeilen machen, nicht wegen ihrer Musik.
Nicht nur das, aber trotzdem mega erfolgreich sind und irgendwie die abgewichstesten Rockstars, ja, so der Rockgeschichte sind.
Genau.
Mit allen Klischees, die dazugehören, rumpöbeln, Fernseher aus dem Hotel schmeißen, etc. bp. Was mir denn bei dem Trailer richtig angemacht hat, ich bin sonst nie so der Fan von Biopics oder irgendwelchen Sachen, aber da fand ich die, ich finde das Bild, die Kamera quietschebunt, aber irgendwie technisch sehr hochwertig gemacht und hab mich selbst
für eine Netflix-Produktion,
nee, das stimmt so nicht, generell auch, und hab mich selbst bei dem Trailer schon mittendrin gefühlt und fand es einfach nur super interessant, cool, wie es gespielt ist, wie es gemacht ist, und hab da mega Bock drauf, obwohl ich sonst mit der Musik von Mötley Crüe eigentlich nie groß
geht mir auch so,
was zu tun hatte.
Wird halt nicht drum rumkommen, sich mit Bohemian Rhapsody vergleichen zu müssen.
In einer gewissen Art und Weise.
Schlägt halt in eine ähnliche Kerbe.
Sicherlich.
Müssen sie halt irgendwie machen. Bin auch gespannt. Genau. Also, aber zeigt halt, es ist interessant, was Netflix halt auch für ein Spektrum abdeckt, ne? Also, wo sie halt reinbuttern in die Genre, das ist halt super abgefahren. Also, stellen sich unheimlich breit auf. Sieht super interessant aus. Genau. Auch noch im März. Also, bleibt dabei, dass wir gefühlt irgendwie in jeder News-Folge über den laufenden oder kommenden Monat euch mit hier Netflix-Themen beglücken. Also, die hauen raus.
Also fast jede Woche kann man sagen, dieses Jahr allein schon kam irgendwas,
dass der Arzt kommt,
was man hätte gucken können. Wahnsinn. Also wir haben mit der ersten Update-Folge angefangen, I.O., Polar und was bis jetzt alles rauskam.
Haben wir denn noch irgendwas anderes, was nicht von Netflix ist?
Ja, wir haben noch was anderes, was von Netflix ist. Schluss jetzt damit. Und zwar, wir reißen es noch vielleicht auch kurz ab. X-Men, Dark Phoenix. So, jetzt ist es raus, jetzt habe ich es gesagt. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ein weiterer Nachfolger oder ja Film, der sich in die Reihe der X-Men-Filme stellen wird. Ist schon ewig jetzt gefühlt in Produktion, das Ding, nach dem letzten Apokalypse. Und wir haben es schon mal angeteasert. Der erste Trailer ist jetzt da. Ich fange mal an. Deine Meinung?
Ich stehe auch auf die neuen X-Men-Filme. Ich fand die immer, waren jetzt nie die Mega-Ausreißer nach oben, aber ließen sich immer super unterhaltsam weggucken. Sie haben sich also halbwegs clever angestellt, ein bisschen jetzt das neue Cast in einer anderen Parallelwelt irgendwie spielen zu lassen, ohne dass wir uns um das alte Cast Gedanken machen müssen. Das konnte man halt dann auch gebührend mit dem letzten Wolverine eben verabschieden, so ein bisschen. Und freue mich drauf, das zu sehen. Jean Grey als Dark Phoenix ist auch aus den Comics her einfach super spannende Figur. Weil stärkster Mutant wo gibt, und selbst hier Xavier hat da seine Probleme. Ich bin gespannt, freue mich drauf. Sansa gecastet, voll groß geworden. Trailer sieht gut aus. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja? Mehr brauche ich da jetzt eigentlich gar nicht.
Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Ich war ein Riesenfan von den ersten beiden X-Men-Filmen. Danach
von den ersten beiden? Von den allerersten beiden?
Ja, da gab es bestimmt Zuhörer, die da vielleicht
noch alte,
gerade so
alte Garde
noch in den Windeln strampelten. Habe jetzt auch den letzten Logan, also den letzten Wolverine-Film, extrem gefeiert.
Ja.
Hier bei dem Trailer war ich auch ein bisschen verwirrt, weil man hat ja irgendwie diese Storyline schon so halb im dritten X-Men-Film, ich glaube von 2006 war der, so rein verwurstet
zur
Hälfte.
Ja, da ist der Phoenix da, genau. Und
genau, jetzt greift man es wieder
Logan
auf.
Logan fixt das ja und genau, aber wie gesagt, ne, es ist ähnlich wie bei Star Trek. Du hast halt diese Optionen, wie sie es bei Star Trek 2 zum Beispiel gemacht haben. Es ist eine Parallelwelt und du hast die Option, dich aus bestimmten Figuren zu bedienen, die wir kennen, und die Story dann vielleicht aber auch ein bisschen anders zu erzählen. Und deswegen bin ich gespannt, was sie da machen. Ich glaube nicht, dass sie das einfach wiederholen werden. Aber wir werden sehen.
Sah jetzt auch nicht da aus, aber es gab wirklich auch in diesem suburbanen Umfeld, das war echt gefühlt Teil 3.
Wann sehen wir es denn?
Jetzt kommst du hier wieder mit Fragen. Am 6. Juli sehen wir das natürlich.
Gut.
Das ist sogar ein Tag früher als in den USA. Da kommst du am 7. wieder, am Freitag.
Ja, der Freitag, genau.
Also ihr habt einen Vorteil. 6. Juni, X-Men Dark Phoenix. Überzeugt euch selbst. Top oder Flop oder was auch immer. Noch ein kleines Ethan Hawke Special habe ich hier noch reingeschoben. Zwei Filme mit ihm kommen. Zum einen Stockholm. Habe ich bisher auch nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht.
2017 schon abgedreht, das Ding. Wer spielt mit? Nomi Rapace unter anderem und Mark Strong. Und es geht um die, ich sag mal, historische Geiselnahme 1973 in Stockholm beim Raubüberfall einer Bank, wo 4 Geiseln genommen wurden, ging glaube ich über 5 Tage, wo sich die Geiseln ja letztlich mit den Geiselnehmern sympathisiert haben und dann auch kooperiert haben und dadurch das sogenannte Stockholm-Syndrom geboren wurde.
Genau, das hat dem Ganzen den Namen gegeben.
Genau. Klingt erstmal tragisch, Drama, Thriller, wie auch immer. Der Trailer geht aber schon in eine sehr teilweise komödiantische Richtung.
Auf jeden Fall, fand ich auch, ja. Aber wird sicherlich irgendwie dann unterm Strich halt einen dramatischen Unterton haben. Zwangsläufig geht halt nicht anders. Mhm. Ne? Dem Thema geschuldet. Ich stehe mega auf Ethan Hawke. Die Story scheint ihm da auch eine Plattform zu geben, um ordentlich zu liefern. Fand ich super, den Trailer. Freue ich mich drauf.
Ich fand ihn auch witzig. Hab ein bisschen Angst, dass der Film dann vielleicht nicht ganz so liefern könnte.
Kann passieren. Unabhängig von der Performance von
müssen wir uns selbst überzeugen. Ich weiß aber nicht genau wann. Er kommt auf jeden Fall am 12. April in den USA in die Kinos. Für Deutschland habe ich jetzt noch keinen Kinostart gesehen.
Mal abwarten, ja.
Vielleicht aber ein bisschen mehr Glück bei The Kid, einem Western mit Ethan Hawke. Und gedreht von Vincent
D'Onofrio.
D'Onofrio,
ja,
genau.
Ja.
Ich musste kurz überlegen, damit ich es richtig rauskriege. Der
auch mitspielt übrigens.
Er hat eine kleine Rolle.
Genau.
Weiter noch, da darf sie auch austoben.
Dane DeHaan. Aber viel, viel spannender, Chris Pratt.
Und zwar Pratt.
Als Bösewicht.
Als Bösewicht.
Und das sieht super aus.
Findest du?
Ja, fand ich geil. Würde ich gerne sehen. Ich kann ja jetzt nur, Chris Pratt scheint auf Western zu stehen. Er war ja auch schon in dem Magnificent Seven Remake mit dabei. Der war so große Fußstapfen, die sie da versuchen zu füllen. Da, ich stehe auf Western. Es geht ein bisschen hier um Billy the Kid. Ne?
Genau.
Story. Ja, finde ich super. Ich mag das Cast. Ich würde gerne mal sehen, wie Chris Pratt das handelt. Die 2-3 kurzen Szenen, die er im Trailer hat, fand ich, sah das ganz solide aus. Also ich freue mich darauf. Ich stehe auf einen guten Western. Mhm. Cast ist super.
Wirkt kleiner, familiärer. Ich fand den Trailer aber ein bisschen poppig und jugendlich geschnitten. Also weniger düster und ernsthaft und bodenständig. Das fand ich so ein bisschen, hat mich gestört.
Das ist so ein bisschen, und ich finde, ich kam nicht umhin, daran zu denken, an diesen Neo-Western Schneller als der Tod. Mhm. Kennst du den noch? Mit Sharon Stone aus 90ern und einem ultra jungen Leonardo DiCaprio. Ja, Schnell als der Tod fand ich, war ein richtig, richtig, richtig guter Western. Tatsächlich. Und da musste ich dran denken. Und wenn er da in die ähnliche Kerbe schlägt, vielleicht das auch so ein bisschen poppiger rüberzubringen. Es kann funktionieren, vielleicht auch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwie anschauen, wenn ich die Möglichkeit habe.
Ich hoffe, ich komme umher und nicht die ganze Zeit auf Chris Pratts Bart zu gucken. Ich dachte die ganze Zeit, der sieht aber sehr nach Fake aus.
Echt, ja? Das ist das, was du mitgenommen hast?
Ja, das ist so, what?
Okay.
Da bin ich einfach nicht drüber hinweggekommen. Wie auch immer, falls ihr in den USA seid, ab 8. März, also ab morgen, läuft das Ding schon in den Kinos an.
In USA, ja.
Hier in Deutschland auch wieder kein Starttermin, vielleicht ein bisschen später im Sommer.
Spätsommer.
Strengt euch an.
Hängt bestimmt damit ab, auch was er
einspielt. Naja, vielleicht auch direct to Blu-ray.
Könnte gut passieren. Da sehe ich auch tatsächlich eher sowas wie Stockholm. Leider.
Netflix. Wir werden uns überraschen lassen. Noch was Auflockerndes zum Abschluss. Zum Abschluss. Ari Aster, schon mal gehört? Der Regisseur von Hereditary hatten wir unter anderem in den Top 10 erwähnt.
In deinen Top 10, um ganz genau zu sein.
Ja, wir hatten es auf jeden Fall erwähnt.
Genau. Scheint also,
hat das Ding letztes Jahr erst rausgehauen und liefert jetzt 2019 direkt
ging super fix, fand ich jetzt, ja.
Den zweiten nach, und zwar Midsommar. Bezogen auf das schwedische Volksfest, also die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende. Und da gibt's jetzt den ersten Trailer. Da gab's schon so ein paar Instagram-Teaser, und die gibt's auch immer noch mit so creepy animierten GIFs, Animationen, was auch immer. Und jetzt ist der erste Trailer raus.
Trailer ist super.
Und der Trailer ist, ich weiß nicht, was ist der Trailer denn? Einfach nur furchteinflößend und creepy und
Also die weißen Bars da unten und oben, ne? Das war schon das erste, das so mega.
Das hat dich schon angefixt.
Das war schon mega komisch. Und dann, also der Esther scheint da irgendwie extrem auf diesen Kultismus-Kram abzufahren.
Auf jeden Fall.
Weil den Einschlag hatte ja Hereditary dann, Achtung Spoiler, am Ende ja auch. Und der scheint dann da einfach aufzugreifen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht irgendwas, was wir am Ende irgendwie hervorkramen oder so, sondern wir starten einfach mal damit.
Mhm.
Was die Handlung ist, unterm Strich haben wir keine Ahnung.
Nee.
Wird jemand geopfert? Vermutlich. Wissen wir das? Nein.
Müssen wir uns dafür stark aus dem Fenster lehnen? Das glaube ich aber auch nicht.
Ja, also genau, abgefahrene Bilder, sehr, sehr schön teilweise auch, ne?
Ja, wie du gerade gesagt fröhlich, hast, also zu diesem weißen Kasch, zu diesem weißen Bars, dieses super freundliche, fast Soap-Opera-Filter-behaftete Bild,
ne?
Sieht
ja
super einladend und märchenhaft schon aus.
Weich gewaschen, genau. Und
dazu im Kontrast.
Guckt euch den Trailer an, was soll ich sagen? Und wenn ihr vielleicht als Bonus dann auch noch schon Hereditary gesehen habt, könnt ihr euch, glaube ich, so halbwegs zusammenreimen, dass das ganz, ganz, ganz unangenehm wird im Kino. Und
ja, genau.
Deswegen freue ich mich da auch tatsächlich drauf. Ich will auch fast gar nicht mehr sehen, wenn wir nur noch ins Kino gehen dann.
Angenehm, unangenehm im Kino.
Genau, spielt zur Midsommerwende und kommt im Sommer.
Ich mache einfach weiter.
Was hat er denn noch?
Angenehm und unangenehm.
Ach so.
Angenehm, dass es endlich den Trailer zu Game of Thrones gibt, Staffel 8. Und unangenehm, was es natürlich beinhalten wird. Und natürlich unangenehm, dass es, wie gesagt, die letzte Staffel sein wird. Aber jetzt haben wir erstmal den Trailer und haben die ersten Impressionen aus der allerletzten Staffel von Game of Thrones. Und ist ein bisschen an dir vorbeigegangen, oder? Du hast ein bisschen zur Seite geschoben.
Ich habe aber noch eine andere Info vielleicht.
Du hast eine ganz witzige Historie auch zu Game of Thrones.
Ja, das ist völlig egal. Ich möchte jetzt aber nicht drauf eingehen.
Okay, dann
ich habe aber noch eine lustige Anekdote zur achten Staffel. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast.
Ah, schieß los.
Es wurde irgendwie bekannt gegeben, dass es die längste durchgehende Schlachtsequenz gibt, die jemals gedreht wurde.
Mhm, richtig, ja.
Wo ich mir denke, wie lange gehen denn die Folgen bei Game of Thrones immer? Weil da muss ja wahrscheinlich schon einfach mal sagen, wir haben halt eine Folge Schlacht, eine komplette Episode, damit das überhaupt möglich ist, oder? Gefühlt.
Was ja nicht super abwegig ist bei Game of Thrones.
Nein, nein, das nicht, aber ist ja mal eine Hausnummer, ne? Kann man ja mal schon vorher einfach mal ansagen, weil die Leute ja nicht schon genug angeheizt sind.
Also ich habe irgendwie Gerücht gehört, also 40 Minuten plus, reines Gemetzel, Schlacht, was auch immer.
Genau. Und geredet wird davor und danach.
Ja, danach weiß ich nicht mehr, ob so viel geredet wird. Ja, ich gehe davon aus, dass wir vom
finalen Kampf, ja?
Vom finalen Kampf reden. Und wie es im Trailer teilweise von den Impressionen schon aussieht, wird da die Hölle losbrechen. Also man sieht teilweise Kampfszenen, blutrot eingefärbt. Man weiß gar nicht, wo man sich so richtig befindet. Viele Charaktere, fast alle Charaktere, die man kennt, die man lieb gewonnen hat oder
die
auch nicht
lieb
gewonnen hat, die noch da sind, werden im Trailer gezeigt. Wo sind sie gerade? Was machen sie gerade? Wo steuern sie vielleicht drauf zu?
Bedeutet, entscheidet selber, ob ihr euch den Trailer angucken wollt, vermutlich.
Große Spoiler gibt's keine, das kann man schon mal sagen. Er ist auch, fand ich, sehr vertraut. Also es gibt jetzt keine großen, also es gibt keine riesigen Wow-Effekte. Für mich am beeindruckendsten war eher so das kleine Schauspiel Cersei, ne? Also die verschwörerische Kraft, die sich über diverse Staffeln zieht, ist in einer Einstellung plötzlich einfach sprachlos, weiß nicht, was sie sagen soll. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer für sie. Und dann, was mich einfach optisch total natürlich aufgewühlt hat, die Drachen von Daenerys.
Aufgewühlt.
Die wunderschön choreografiert durch eine winterliche Schlucht fliegen. Das sind schon Bilder, die haben Spaß gemacht. Ansonsten ist es eigentlich relativ familiär gehalten. Man sieht relativ viele Charaktere. Sansa erblickt zum ersten Mal Drachen über ihren Kopf hinweg fliegend. Und ja, man sieht, wie sich die noch lebende Menschheit gegen die untote Bedrohung nördlich der Mauer aufstellt und letzten Endes sogar gegenüberstellt. Wie du schon gesagt hast, es gab diverse Sachen zu den Dreharbeiten. Man hat irgendwie 11 Wochen an dieser Schlacht gedreht. Ich hatte eigentlich auch mal gehört, dass man 55 Nächte netto dann dafür geopfert hat, um das zu drehen. Und das Beste ist ja, es findet bei Nacht statt. Und man hat das auch wirklich bei Nacht gedreht. Also man hat die Schauspieler, der wirklich 55 Nächte lang mit Crew und allem bei eisigen Temperaturen draußen stehen und spielen und kämpfen lassen. Und
ja, nachts kommt den Special Effects ein bisschen zugute.
Und das wollten sie halt auch unbedingt haben. Game of Thrones hat es so noch nie gegeben, in nachts also nachts so eine riesige Schlacht abzufackeln, die dann vielleicht eine Dreiviertelstunde, eine Stunde geht. Und der jetzt die 6. Staffel schon reingezogen hat, Battle of the Bastards, oder auch in der 7. Staffel, fand ich sehr beeindruckend, Spoils of War. Ich sag nur Pyro. Das war schon beeindruckend und das ist bis jetzt auch immer beeindruckend gewesen, was man bei Game of Thrones an Props und Practical Effects reingepackt hat und gerade Battle of the Bastards, wie das choreografiert war, wie das mit Visual Effects dann zusammengestöpselt wurde, das war schon ultra beeindruckend und das hatte eigentlich nichts mehr groß mit Fernsehunterhaltung zu tun, das war schon ein ganz großes Kino. Da bin ich mega gespannt. Ich hoffe, man hat nicht mehr ganz so diese Expressgeschwindigkeit von der Staffel 7 drauf. Das war für viele Fans auch generell so ein leichter Downer. Das hat viele so ein bisschen rausgebracht, dass man plötzlich so den Turbo-Modus drin hatte. Ja, und wir haben noch 5 Wochen ungefähr, bis uns die erste Folge erreicht von den letzten 6. Du grinst verschmitzt.
Okay, na, ich habe dich einfach erst mal reden lassen. Alles gut, da scheint sich jemand zu freuen auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich. Ja, und du musst dich ja auch freuen, oder? Ich habe es ja gerade geteasert. Du bist ja, wann hast du deine Pause eingelegt?
3. Staffel.
Und jetzt wartest du echt bis alles durch, ist, ohne das zu binge-watchen.
Yes, bitte.
Eine der größten Cliffhanger der Fernseh- und Filmgeschichte hat er quasi an sich vorübergehen lassen. Und hält das auch noch aus.
Voll der Cliffhanger. Ich habe die Bücher gelesen, da ist auch drin, Bibli.
Ja, aber wenn man dann das sieht und das quasi mit der Serie audiovisuell miterlebt, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache.
Wir müssen, glaube ich, nochmal darüber reden, wie du Bücher konsumierst.
Ja, können wir vielleicht machen.
Ja.
14. Nee. April. Alle werden wahrscheinlich schon ihren Urlaub eingereicht und den Kalender rot eingekringelt haben. Mhm. Dann startet die letzte Staffel von Game of Thrones. Trailer in der Videobeschreibung.
Gut. Dann sind wir durch jetzt.
Ja? Das war's mit meinem Abschlussplädoyer.
Herrlich, herrlich. Ja.
War doch eine runde Sache, glaube ich. Update Nummer 4.
Update Nummer 4 ist im Kasten.
Trotz der riesigen Anzahl an Trailern sind wir relativ gut durchgekommen, glaube ich.
Glaube ich auch. Genau. Wie gesagt, wenn ihr die Trailer sehen wollt, alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr das T-Shirt kaufen wollt.
Oh Gott.
Hallo, T-Shirt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Es ist übrigens diesmal ein anderes T-Shirt.
Ja, ich wollte gerade sagen, zum Glück hast du wenigstens mal ein anderes angezogen.
Danke, so, ne? Gibt's alle in unserem Store, den wir tatsächlich auch haben. Findet auch in der Videobeschreibung den Link. Und wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr uns eure Meinung kundtun wollt, wenn ihr einfach nur über die neuesten Episoden informiert sein wollt. Ihr wisst ja, wir sind jede Woche da. Aber immer im Wechsel mit einer Update-Folge und einer Film der Woche-Review-Folge. Könnt ihr uns gerne auch auf Social Media folgen.
Instagram, Facebook, Twitter.
Genau, überall gleich. NSRT Podcast ist da das Handle für. Und auch der Hashtag. Und damit habe ich auch fertig.
Damit hast du fertig?
Damit habe ich fertig, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
Wir haben ja gerade im Mund fußlich geredet.
Ja, das glaube ich auch.
Ich freue mich. Ja, jetzt die nächsten 6 Wochen. 5 Wochen.
Ich verbleibe damit, dass ich sage, ich bin im Kino für Captain Marvel. Bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Genau, ich muss dringend weg. Von daher sage ich auf Wiedersehen und bis zur nächsten Woche.
Bis dann.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.